herzlich willkommen zur Audioandacht am 13. Sonntag nach Trinitatis. Mein Name ist Simon Puschke. Die Lesung wird gehalten von Jana Puschke und die Musik kommt von Frau Ingelin und Herrn Sell. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um die Nächstenliebe und die Barmherzigkeit. Das ist etwas, was die Bibel immer wieder von Anfang an von uns verlangt. Wir hören auf Worte aus Psalm 112, in dem wird den Barmherzigen Belohnung versprochen.
Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht, sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren.
Du guter und allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und wir wären so gern wie der Fromme, über dem du dein Licht aufgehen lässt. Aber wir müssen bekennen, dass wir dich allzu oft vergessen oder keine Freude haben an deinen Geboten. Sie erscheinen uns zu schwer. Wir kommen zu dir und wären gerne wie der Gerechte, barmherzig, gnädig und gerecht. Aber wir müssen gestehen, allzu oft übersehen wir den, der unsere Hilfe braucht, und wenden die Augen ab, weil es so viel bequemer ist. Herr, wir gestehen, dass wir nicht die Menschen sind, für die wir gerne gehalten werden wollen. Manchen unserer Fehler wollen wir uns nicht einmal selbst eingestehen. Aber vor dir können wir uns nicht verbergen. Du weißt, wer wir sind. Du sagst, dass du uns liebst. Wir bitten dich, zeige uns Wege, unseren Nächsten mit Liebe zu begegnen. Lass uns ein bisschen gerechter werden. Amen.
Ich lese aus Lukas, Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zur Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen.
Aleluya.
Ich habe ja nun eine ganze Weile Theologie studiert. Das ist ein ganz schön langes Studium. Bei mir hat es 16 Semester, also 8 Jahre gedauert. Und in diesem Studium, wie in vielen anderen Studiengängen auch, lernt man vor allem, alles Mögliche zu hinterfragen, kritisches Denken. Man lernt nicht einfach den Status quo anzunehmen, sondern sich zu fragen, muss das eigentlich so sein? Und wenn ja, warum? Diese Frage stellt sich auch ein Theologiestudent, während er in einer Vorlesung zur Diakonie sitzt. Der Professor erklärt gerade, dass Diakonie ja Kernaufgabe der Kirche sei und entfaltet die vielen, vielen Aufgabenfelder, in denen Kirche diakonisch tätig ist. Das sind einige und das dauert ganz schön lange. Da regt sich im Studenten Widerspruch. Muss das so sein? Die Kirche steckt da einen großen Teil ihres Geldes und ihrer Energie in die Diakonie hinein, in Krankenhäuser, Kindergärten, Projekte, vieles, vieles mehr. Eine Vielzahl von verflochtenen Aufgabenfeldern. Warum eigentlich? Wir leben doch hier in einem Sozialstaat. Es sollte doch eigentlich der Staat sein, der diese Aufgabe übernimmt. Warum verausgabt sich dann die Kirche so in dieser Aufgabe, wenn es doch auch andere genauso gut tun könnten? Warum macht das die Kirche? Und warum konzentriert sich die Kirche nicht vielmehr auf das Wesentliche, auf die Verkündigung? So denkt der Student. Wäre es in Zeiten von voraussichtlich sinkenden Geldmitteln und schwindenden Mitgliederzahlen nicht viel, viel besser, wenn die Kirche sich auf das Kerngeschäft besinnt und von Gott redet? Also streckt der Student seinen Arm in die Höhe und kurz darauf beginnt die Debatte. Ich weiß ja nun nicht, wie Sie zu dem Gedankengang dieses Studenten stehen. Vielleicht würden Sie ihm Recht geben und sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, Kirche, bleib du mal bei deiner Bibel. Das kannst du und den Rest lass mal die anderen machen. Vielleicht wollen sie den Gedankengang auch gleich verwerfen und sagen, natürlich gehört Diakonie zur Kirche, ist doch gar keine Frage, da brauchen wir doch gar nicht drüber nachzudenken. Ich habe da auch meine Meinung zu, das kommt aber später. Ich finde, dass die Frage des Studenten erst einmal ernst genommen werden sollte und bedacht werden muss. Also gehen wir doch ein bisschen wissenschaftlich ran und fragen, ist die Diakonie, die organisierte Nächstenliebe, Kernaufgabe der Kirche? Aufschluss darüber gibt uns der heutige Predigttext. Er versetzt uns zurück in die Zeit der frühen Gemeinde nach Jerusalem. In die Zeit der sogenannten Urgemeinde. Dort feierte man Gottesdienst, meistens abends mit einem Abendessen. Da wurde gesungen, gegessen, Geschichten ausgelegt, das Wort Gottes geteilt. Die Apostel, als die direkten Zeugen, lebten noch und konnten davon erzählen. Beim Abendessen wurde aber mehr geteilt als nur das Wort, nämlich auch Nahrung und Geld. Dabei wurde besonders an die Bedürftigen gedacht. Nun wuchs aber die Gemeinde immer weiter und es kam zu Problemen. Ich lese uns den Predigttext. Als die Zahl der Jünger in Jerusalem zunahm, da erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Die stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Diese Geschichte ist quasi die Geburtsgeschichte der Diakonie. Denn Diakon, das ist griechisch und bedeutet so viel wie Diener. In diesem Fall also der Tischdiener oder auch salopp gesagt der Kellner. Die Aufgabe der Diakone war aber viel mehr. Es ging ja darum, dass es gerecht zugeht, darum, dass jeder gleich viel bekommt. Die Diakone übernahmen auch die Verwaltung der Geldmittel der Gemeinde und bildeten so die Vorform unserer heutigen Diakonie als Armenfürsorge. In der Geschichte der christlichen Kirche ist das ein ganz klarer Fall von Aufgabendifferenzierung. Ursprünglich lagen alle Aufgaben in einer einzigen Hand, nämlich in der Hand der Apostel. Und das geht dann so lange gut, bis es zu komplex wird. Die Apostel sehen das Problem in der Gemeinde, eine bestimmte Gruppe ist benachteiligt und sie ziehen den richtigen Schluss daraus. Sie müssen Aufgaben abgeben. Gut so. Schön, wenn jemand merkt, dass er mit einem Problem überfordert ist und Hilfe braucht. Im weiteren Verlauf ist es nun aber nicht so, wie man denken könnte. Es ist nicht so, dass die Apostel das Wort Gottes verkünden und die Diakone sich um eine gerechte Verteilung kümmern, dass hier nur die Redner sind und dort die Praktiker, sondern es ist im Gegenteil so, dass die Diakone stark im Glauben sind und in der Rede. Stephanus zum Beispiel predigt öffentlich für seinen Glauben und geht so tragisch als erster Märtyrer in die Geschichte der Kirche ein. Philippus tauft nur wenige Kapitel später den Kämmerer aus Äthiopien. Verkündigung und Nächstenliebe, das gehört untrennbar zusammen. Das haben wir in der Lesung eben auf ganz persönlicher Ebene gehört. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das rät Jesus einem Schriftgelehrten als Grundregel für ein Leben, das Gott gefällt. Deswegen muss ich jetzt auch noch einmal die Apostel ein bisschen kritisieren. Sie denken ja so wie der Student. Lass das mal andere machen. So gut sie das gemacht haben mit der Aufgabenteilung, so wenig haben sie dabei erkannt, dass Verkündigung des Wortes ohne tatkräftige Nächstenliebe hohl wirkt und leer. Kein Wunder, dass die Apostel in ihrer Wichtigkeit für die Ausbreitung der Gemeinde nachlassen und die Diakone plötzlich in diese Aufgabe mit hineindrängen. Schwingen wir aber nochmal zurück in unsere Zeit. Es sind inzwischen knapp 2000 Jahre vergangen. Die Kirche ist stark gewachsen, genauso ihre Herausforderungen. Es geht nun nicht mehr um die ungleichen Verteilungen zwischen hebräischen Witwen und griechischen Witwen. Es ist auch nicht mehr der Mann, der von Räubern geschlagen am Straßenrand liegt. Heute haben wir es mit sozialer Ungerechtigkeit zwischen ganzen Gesellschaftsgruppen zu tun. Wir haben es mit sozialer Not zu tun, die sich nicht mit Öl und Wein auf den Wunden und mit ein paar Wochen Pflege beseitigen lassen. Wir haben es mit Menschen zu tun, die ihre Heimat verlassen, weil sie dort keine Perspektive mehr sehen und die sich deswegen auf eine lebensgefährliche Reise begeben müssen. Was bin ich froh, dass ich als Pfarrer nicht alleine die Aufgabe habe, diesen Problemen zu begegnen. Was bin ich froh, dass es die Diakonie gibt, in all ihren Ausformungen, die sich diesen Problemen in den Weg stellt. Und was bin ich auf der anderen Seite froh, dass diese diakonische Arbeit eben auch zu meinen Aufgaben als Pfarrer gehört. Dass es nach wie vor eine Kernaufgabe der Gemeinde ist, Nächstenliebe zu üben im persönlichen Bereich, aber auch im strukturellen Bereich der Kirche. Denn es gibt Probleme, denen kann ich mich persönlich nicht stellen. Dazu brauche ich eine ganze Organisation. Leider ist diese Diskussion keine rein akademische und nicht immer so harmlos wie die Frage des Studenten. Die Kirche erntet nämlich regelmäßig Kritik, wenn sie sich bei ihrem Auftrag, Nächstenliebe zu üben, in politische Gewässer begibt. So auch mit der Unterstützung von United for Rescue, der Sea-Watch 4. Die EKD hatte ausgerufen, wir schicken ein Schiff. Und sie hat das Seenotrettungsboot mit Spenden unterstützt, um Ertrinkende aus dem Mittelmeer zu retten. Und damit kam der Gegenwind. Ich zitiere. Wenn man schon das Bedürfnis hat, zu helfen, dann doch bitte im Herkunftsland. Das ist mir zu politisch, das ist nicht mehr meine Kirche. Die Kirche soll doch bitte Seelen retten und nicht Leben. So kam der Gegenwind aus den eigenen Reihen. Für mich wird da ein falscher Widerspruch aufgemacht. Für mich gehört das zusammen. Ich kann nämlich hier Gottes Gnade predigen und gleichzeitig ein Schiff unterstützen, das Leben rettet. Und wenn die Kirche sich im Mittelmeer engagiert, dann schließt das ein Engagement in den Herkunftsländern überhaupt nicht aus. Auch das gehört zusammen. Was aber nicht zusammengeht, was ich nicht kann, ist guten Gewissens hier von der Liebe Gottes sprechen und gleichzeitig Menschen bewusst ertrinken lassen. Dass ich aber gleichzeitig predigen kann und die Kirche auch noch ein Schiff schicken kann, das ist nur möglich, weil damals schon die Apostel gemerkt haben, dass sie Hilfe brauchen und Aufgaben verteilen müssen. Gut, dass sie diese Weitsicht hatten.
Wir halten Fürbitte. Lieber Gott, wer merkt schon, wie es den anderen wirklich geht? Dass da Menschen auf der Straße sitzen und nichts zu essen haben und nicht wissen, wohin. Wer merkt schon, wie es den anderen wirklich geht? Dass da Menschen keine Arbeit finden und keinen Sinn im Leben und keine Freude. Wer merkt schon, wie es den anderen wirklich geht? Dass da Menschen versuchen, ihre Probleme und Schmerzen in Alkohol zu ersäufen oder mit Drogen zu betäuben. Wer merkt schon, wie es den anderen wirklich geht? Dass da Menschen ihre Heimat verlassen, um ohne Furcht leben zu können, um sich eine Existenz aufzubauen. Wer merkt schon, wie es den anderen wirklich geht? Dass da Menschen leben in deiner Welt, die sich noch nie satt gegessen haben, die keinen Frieden kennen. Wer merkt schon, wie es mir wirklich geht? Dass ich ein Mensch bin, der auch Hilfe braucht, viel Liebe und Worte, die mich aufbauen. Du merkst schon, wie es mir wirklich geht, treuer Gott. Du siehst den Menschen ins Herz und spürst, was in ihrer Seele vorgeht. Du merkst, wie es uns allen wirklich geht.
All unsere Bitten lassen wir einfließen in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr, der gnädige Gott, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.